Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Pädiatrie Up to Date. Heute mit dem Beitrag Hemangiome von Martin H. Schöni. Einleitung.
Infantile Hemangiome sind vaskuläre Tumoren mit einem charakteristischen Verlauf. 4-10% der Kinder sind betroffen. Meist kurz nach der Geburt oder innerhalb der ersten Lebensmonate fallen die kutanen Tumoren, im Volksmund auch Blutschwamm genannt, den Eltern als kleine Läsion auf und führen zur Konsultation beim Kinderarzt. Selten sind Hemangiome schon bei der Geburt sichtbar und müssen dann differentialdiagnostisch gegen vaskuläre Malformationen abgegrenzt werden. Infantile Hemangiome sieht man häufiger bei der kaukasischen Rasse, seltener bei Asiaten und Afrikanern.
Pathogenese.
Eine höhere Inzidenz von Hemangiomen wurde nach Chorionzottenbiopsie und bei Gebärenden mit Präeklampsie beobachtet. Risikofaktoren sind auch weibliches Geschlecht, Frühgeburtlichkeit, niedriges Geburtsgewicht, multiple Geburten, höheres Alter der Mutter. Seit Jahren wurden infantile Hemangiome als Tumoren der Mikrovaskulatur angesehen, charakterisiert durch Proliferation von unreifen endothelialen Zellen. Neue Daten lassen aber stark vermuten, dass den Stammzellen in der Entwicklung von Hemangiomen eine zentrale Rolle zukommt. Es wird eine embryonale Entwicklungsanomalie auf der Grundlage einer aberrierenden Proliferation und Differenzierung des hämopoetischen Endotheliums mit Neuralrohrphänotyp vermutet, das die Kapazität für endotheliale, hämopoetische, mesenchymale und neuronale Differenzierung besitzt. Man glaubt, dass eine Art Gefäßembolisation im ersten Trimenon der fötalen Entwicklung, die zum Hemangiom führt, vorliegt. Dies führt zu einem gestörten Zusammenspiel von Zytokinen, die zu einer Störung der Vaskulogenese anregen und den VGFFR2 und seine Liganden VGFA sowie IGF2 stören. Die Beobachtung der Dysregulation des Osteoprotegrins, des Glukosetransporterproteins 1, des Renin-Angiotensin-Systems und des VEGF innerhalb des primitiven Endothels lassen vermuten, dass das beobachtete Therapieansprechen durch die Beta-Blocker einer modulatorischen Wirkung auf diese vasoaktiven Substanzen folgt. Der Nachweis von Expressionsmarkern auf den endothelialen Zellen von Hemangiomen zeigt eine phänotypische Signatur, die als PCV-MCC bekannt ist. Man nimmt an, dass diese Zellen während der Embryogenese im Gefäßbett embolisieren, was den Ausgangspunkt des Hemangioms darstellt. Diese Frühembolisation erfolgt zur selben Zeit wie die Migration von Neuralrohrzellen auf vorbestimmten Routen und führt zu segmentalen Läsionen, während später erfolgende Embolisationen zu diskreteren lokalisierten Läsionen führen.
Merke. Infantile Hemangiome sind vaskuläre Tumoren, die sehr früh in der embryonalen Entwicklung ihren Ursprung haben. Sie enthalten Endothelzellen mit bestimmten Liganden und Proteinen, die durch Beta-Blocker beeinflussbar sind. Diagnose.
Generell ist die Diagnose eines vaskulären Tumors an der Körperoberfläche nicht schwierig. Aussehen, Farbe, Lokalisation, zeitlicher Ablauf des Wachstums und die Rückbildung eines infantilen Hemangioms sind charakteristisch und sichtbar. Rein morphologisch können infantile Hemangiome unterschieden werden in superfiziell liegende, tiefliegende und gemischte Typen. Oberflächlich sieht man hell- bis dunkelrote vaskuläre, meist scharf abgegrenzte und volumenvermehrte vaskuläre Flecken oder Knoten. Tiefer liegende Anteile erscheinen meist als bläuliche, diffuse, teilweise wegdrückbare tumorale Schwellungen. Bei Geburt werden die klassischen infantilen Hemangiome meist kaum bemerkt oder erscheinen als sehr kleine vaskuläre, rote oberflächliche Gebilde. Selten können Hemangiome schon bei Geburt in größerer Ausdehnung beobachtet werden. Sie werden dann als sogenannte RICH oder als NICH entsprechend dem zeitlichen Ablauf der Entwicklung definiert. RICH-Hemangiome sind rote bis dunkelrote, plaxförmige, mit Teleangiektasin überzogene Hautläsionen oder gräuliche Tumoren, die von blassen, haloähnlichen Hautläsionen mit grobem Teleangiektasin umgeben sind. Sie verschwinden vollständig nach 12 bis 18 Monaten. NICH-Hemangiome sind morphologisch ähnlich, verschwinden nicht und wachsen mit dem Kind weiter. Anhand der Verteilung der Hemangiome können unterschieden werden. Lokalisierte, segmentale und multifokale Hemangiome. Mehrere nicht zusammenhängende Läsionen sind oft assoziiert mit Hämangiomen in der Leber, seltener im zentralen Nervensystem, Lunge, Niere oder Auge. In der deutschen Literatur wird entsprechend der klinischen Präsentation auch von tuberösem, pilzförmigem, involutiertem, ulzeriertem Hämangiom gesprochen. Generell spricht die angelsächsische Literatur vom infantilen Hämangiom. Infantil aufgrund des klassischen Wachstumsverhaltens im ersten Lebensjahr.
Merke: In ca. 60% der Fälle sind die infantilen Hämangiome im Gesicht und Nacken lokalisiert, zu 25% im Stammbereich und in 15% an den Extremitäten.
Der Wachstumsverlauf ist charakteristisch. Bei Geburt kaum oder sehr klein vorhanden. Proliferationsphase 1, ab 2. bis 6. Lebenswoche mit relativ raschem Größenwachstum. Proliferationsphase 2, über 5 bis 12 Monate anhaltend. Spontane frühe und späte Regressionsphase über 2 bis 10 Jahre. Regressionsphase: Endothelzellen gehen in eine Apoptose.
Merke: Infantile Hämangiome können als einzelne Läsion in segmentaler Ausbreitung oder multipel auftreten. Sie sind bei Geburt nur selten schon sichtbar und durchlaufen eine charakteristische Entwicklung über mehrere Jahre. Nach raschem Wachstum im ersten Lebensjahr beginnen sie sich spontan über 2 bis 10 Jahre zurückzubilden. Einteilung und Differentialdiagnose:
Hämangiome sind echte Neoplasien der endothelialen Zellen und müssen gegenüber vaskulären Malformationen, die lokalisierte Defekte der vaskulären Morphogenese darstellen, abgegrenzt werden. Die International Society for the Study of Vascular Anomalies hat die Einteilung der vaskulären Tumoren und Malformationen publiziert. Unter den Hämangiomen sind die meisten zuzuordnen als: erstens, lokalisierte Hämangiome ausgehend von einer Läsion. Zweitens, segmentale Hämangiome, das heißt an spezielle Segmente assoziiert, zum Beispiel im Gesichtsbereich einseitig. Drittens, nicht determinierte Hämangiome, das heißt nicht von lokaler Läsion ausgehend und zu klein, als zu den segmentalen zuzuordnen. Viertens, abortive Hämangiome, das heißt meist nicht zuzuordnen, zum Beispiel Ansammlung von Teleangiektasin-ähnlichen Gefäßzeichnungen an der Oberfläche eines Hämangioms. So ist ein infantiles Hämangiom abzugrenzen von einem sogenannten Storchenbiss, einer kongenitalen kapillären Malformation, die bei 25-50% von Neugeborenen gesehen wird. Auch der Angel's Kiss ist ein solches vaskuläres Geburtszeichen, der auf der Glabella oder dem Oberlid eines Auges vorkommt. Der klassische Portwein-Nävus ist bei Geburt vorhanden und persistiert das ganze Leben. Meist ist er im Gesicht segmental den Nervus trigeminus-Segmenten folgend im Nacken oder am Stamm lokalisiert. Klassische Portwein-Nävi finden sich syndromal beim Sturge-Weber oder beim Klippel-Trinorny-Weber-Syndrom. Unter dem Namen Bean-Syndrom, zu Deutsch auch blaues Gummiblasensyndrom, versteht man eine autosomal dominant vererbte Hämangiomatose von Haut und inneren Organen. Das Maffucci-Syndrom ist eine komplexe Entwicklungsstörung des mesodermalen Gewebes mit Enchondromatose, tiefen kavernösen Hämangiomen, Lymphangiomen und maligne Fibrosarkomen. Beim PHACE-Syndrom findet man Malformation der Fossa Cranii Posterior, segmentale Hämangiome, Arterienanomalien, Augenfehlbildung, Sternumspalte. Die benigne neonatale Hämangiomatose mit vielen kleinen, schon bei Geburt sichtbaren eruptiven Hämangiomen ohne systemische Beteiligung bildet sich meist von selbst zurück und hat eine gute Prognose. Die disseminierte neonatale Hämangiomatose, gekennzeichnet durch multiple, meist flache Hämangiome und viszerale Läsionen, ist davon abzugrenzen. Das kaposiforme Hämangioendothelium ist meist schon bei Geburt segmental und großflächig vorhanden und zeigt das Kasabach-Meyrit-Phänomen einer Thrombozytopenie. Zur selben Klasse gehören die sogenannten Tufted-Hämangiomas, eine Variante des lobulären kapillären Hämangioms mit büschel- oder knäuelartig gruppierten Angiomknötchen ohne Tendenz zur Spontanregression. Die erwähnte Differentialdiagnose schließt auch syndromale Gefäßanomalien ein, da diese gegenüber anderen, rein solitären oder nicht einem Syndrom zuzuordnenden Gefäßanomalien abgegrenzt werden sollten und bei der Beurteilung daran gedacht werden muss.
Merke. Insgesamt sind aber die erwähnten Syndrome Raritäten und müssten jedoch, wenn möglich, genetisch aufgearbeitet werden, um die Eltern und Patienten entsprechend zu beraten.
Betreffend den Einsatz der Bildgebung, invasiv mit MRT oder semi-invasiv mit Ultraschall und der Biopsie, kann keine richtungsweisende Empfehlung gegeben werden. Sicher sind nach Hämangiom aussehende Raumforderungen in der Mittellinie im Schädel-Gesichtsbereich eher zu einer möglichen vaskulären Malformation passend als solitäre Hämangiome anderer Lokalisation. Ergibt die Ultraschalluntersuchung am Schädel, zum Beispiel Anhaltspunkte für zu- oder abfließende Gefäße oder dem Hämangiom unterliegende knöcherne Veränderungen, ist die MRT-Untersuchung angezeigt. Bei gut abgrenzbarem Hämangiom im Gesicht ohne anatomischen Bezug zu Orbitahöhle, Schädelnähten oder sogar Fontanelle ist eine Bildgebung selten nötig. Letzteres gilt auch bei Hämangiomen der Ober- oder Unterlider, der Nase oder an Ober- und Unterlippe.
Therapie. Systemische Therapie.
Eine gute Vorselektion der Patienten entsprechend ihrer regionalen oder an multiplen Orten lokalisierten infantilen Hämangiome ist nötig. Zu suchen ist nach viszeralem Befall bei segmentalen Formen, nach unterliegenden Defekten und bei Lokalisation im perinealen Bereich nach anderen Malformationen. Spinale Dysrapien, renale und urogenitale Anomalien, perianale Hämangiome assoziiert mit Lipomyelomeningozele, vesikorenale Missbildungen, nicht perforierter Anus, etc. Bei ausgedehntem Gesichtsbefall mit anderen Malformationen ist die Differentialdiagnose der vaskulären Malformation und der syndromalen Formen zu evaluieren. Bei infantilen Hämangiomen im cervicofazialen, mandibulären und jugulären Bereich ist die Assoziation mit laryngealem Befall, mit Stridor und Heiserkeit bekannt.
Merke. Große hepatische Hämangiome können über die Erhöhung der Jodothyronin-Deiodinasen zu einer signifikanten Hypothyreose führen.
Unter den Therapieoptionen für infantile Hämangiome sind historisch zu erwähnen systemische Kortikosteroidtherapie, intraläsionale Kortikosteroidtherapie, Anwendung von topischen Kortikosteroiden, Vincristintherapie für die Behandlung des kaposiformen Hämangioendotheliums. Interferon-Alpha-Therapie, Laserbehandlung, Chirurgie. Unverändert wird darüber hinaus kontrovers diskutiert, welche Hämangiome mit gepulstem Farblaser bis ca. 2 mm unter die Oberfläche mit Kryotherapie oder primär mit Chirurgie behandelt werden sollen. Die Laserung oder Kryobehandlung erfolgt unter lokaler EMLA-Therapievorbereitung und kann bei einfachen, kleinen oberflächlichen Hämangiomen eingesetzt werden. Die Entscheidung dazu sollte den Behandlern, die die Methode beherrschen und entsprechend moderne Geräte besitzen, überlassen werden.
Kave. Nicht zu unterschätzen sind die lokalen Narbenbildungen.
Mit der 2008 als Meilenstein zu bezeichnenden Entdeckung der Wirkung von Propranolol auf Hämangiome hat sich die Therapie der vaskulären Tumoren rasch geändert. Aufgrund einer kongestiven Kardiomyopathie erhielt ein Säugling mit ausgedehntem segmental angeordneten kavernösen Hämangiom im Gesicht mit Einbezug des Augenlids im Alter von 10 Wochen Propranolol mit einer raschen partiellen Rückbildung der Läsion innerhalb von Tagen und fast vollständigem Verschwinden im Alter von 9 Monaten. Propranolol ist ein nicht selektiver Beta-Blocker mit langer Geschichte in der Behandlung von Kindern mit supraventikulären Tachykardien, Hypertension, langem QT-Syndrom und kongestiver Herzinsuffizienz. Nach einer Zeit der Dosisfindung wurden in den letzten Jahren ca. 200 Arbeiten publiziert, die den sehr großen Erfolg der Propranolol-Therapie dokumentierten. Eine Meta-Analyse der publizierten Arbeiten zeigte ein Ansprechen der Therapie in 82-100% der Fälle.
Merke, der Beginn der Propranolol-Behandlung sollte so früh wie möglich erfolgen, das heißt schon ab dem ersten Lebensmonat. Es wird in der Regel mit einer Dosis von 0,5 bis 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht begonnen und rasch auf eine Dosis von 3 bis 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag gesteigert.
Die Therapie wird in der Regel für mindestens 6 Monate, besser bis zum Ende des ersten Lebensjahres, beibehalten. Aus der Gewichtszunahme des Kindes erfolgt ein pro Kilogramm Körpergewicht graduelles Abnehmen der täglichen Dosis. In der Meta-Analyse von Markeling und Mitarbeitern betrug die durchschnittliche Therapiedauer 6,4 Monate. Eine kleine Anzahl von Patienten scheint Propranolol gegenüber resistent zu sein und ein Rezidiv nach Ende der Therapie wurde bei 17% der Fälle gesehen. Ob diese Patienten zu wenig lang behandelt wurden oder ob zu spät begonnen wurde, ist noch unklar. In der neuesten Arbeit im New England Journal of Medicine haben die Entdecker der Propranolol-Therapie 460 Kinder in einer multinationalen, multizentrischen Studie randomisiert und mit Placebo mit Dosen von 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag bis zu einer Dosis von 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht über 3 bzw. 6 Monate oral behandelt. 88% der Patienten zeigten eine deutliche Besserung des Befunds nach 5 Wochen. 10% der Kinder, bei denen die Therapie erfolgreich war, brauchten nach Absetzen der Therapie nochmals Propranolol. Das Dosisschema mit 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag für 6 Monate war am wirkungsvollsten und bezüglich Nebenwirkungen und Rezidivraten am besten geeignet. Gegenüber der Placebo-Gruppe statistisch nicht relevant waren die Hauptnebenwirkungen Hypoglykämie, Hypotonie, Bradykardie, Bronchospasmus, Durchfall, Erbrechen, Schlafstörungen, Bronchitis, kalte Hände und/oder Füße, Agitation, Obstipation, Appetitabnahme, Schläfrigkeit. Die Zulassung in Deutschland und der Schweiz für Propranolol basiert auf der oben erwähnten Studie und einer Beurteilung der EMA. Die aktuelle Therapie-Richtlinie im engeren Sinne gilt für Kliniken, Tageskliniken und Praxen, sofern eine Intervention bei kardiogenen Nebenwirkungen auftreten sollte.
Merke, es ist zu empfehlen, die erste Dosis unter klinischer Aufsicht zu verabreichen. Dies ist jedoch nirgendwo ausdrücklich festgelegt.
Die klinische Evaluation basiert auf lokalem Befund, Stillstand des Wachstums, Volumenabnahme, beginnender gräulicher Schlierenbildung an der Oberfläche des Hämangioms, eventuell sogar vollständigem Verschwinden. Als Restbefund bei größeren Hämangiomen findet sich oft ein der Kalkinosis cutis scrotalis ähnlicher Hautbefund, der eventuell im späteren Alter noch kosmetisch bzw. plastisch-chirurgisch saniert werden muss, je nach Wunsch des Patienten.
Merke, die Therapie sollte, wenn möglich, mit einer Dosis von 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag über mindestens 6 Monate, verlängerbar bis ein Jahr, erfolgen. Es ist keine Dosisanpassung an das Gewicht nötig. Im Normalfall bei sonst gesundem Kind ist initial keine spezialärztliche kardiologische Untersuchung mit EKG oder Echokardiographie nötig.
Über die Verwendung von Propranolol bei Frühgeburtlichkeit der Kinder gibt es weder Studien noch Empfehlungen. Meist sind bei sehr kleinen Neugeborenen Hämangiome als solche nicht zu sehen, außer bei den schon erwähnten sehr seltenen kongenitalen RICH- oder NICH-Hämangiomen, bei denen eine Propranolol-Therapie versucht werden kann. Da Frühgeborene in der Neonatologie monitorisiert sind, ist die Absprache des Einsatzes und der Dosierung mit den Neonatologen bzw. Kardiologen der Klinik nötig. Sicher ist die Anfangsdosis niedrig zu wählen und das Blutzuckermonitoring aufgrund der Hypoglykämie-Tendenz unter Beta-Blockern zu beachten. Ob der Beginn der Therapie auch nach der Proliferationsphase oder sogar nach der Plateauphase noch erfolgreich ist, erfordert noch zusätzliche Studien, da weiterhin kontrovers. Einige Autoren finden eine Ansprechbarkeit, andere nicht.
Lokale Therapie.
In der Literatur wird die Behandlung durch den nicht-selektiven Beta-Blocker Timolol beschrieben. Es handelt sich um eine ophthalmische Formula, die zur Erhöhung des intraokulären Druckes verwendet wird. Ausprobiert wurde die Substanz bei kleinen, kleiner als 11 mm plaxförmigen Hämangiomen am Augenlid oder im Gesicht. Verwendet wird Timolol-Gel, das 0,25 mg Timolol enthält und ein- bis viermal auf die Läsion aufgebracht wird.
Merke. Da Timolol sehr wenig Tiefenwirkung hat, ist es nur für ganz oberflächliche Hämangiome geeignet.
Eine über 6 Monate dauernde Studie zeigte eine Wirksamkeit bei zweimaliger Anwendung pro Tag bei kleinen und sehr oberflächlichen Läsionen. Auch 1% topisch anwendbares Propranolol war wie Timolol wirksam. Die früher noch angewendete lokale Therapie mit Steroiden oder Imiquimod sind heute weitgehend verlassen worden. Die Farblasertherapie wird immer noch verwendet und hat recht gute Resultate bei ulzerierten Hämangiomen oder bei Erythema und Teleangiektasien nach der Involutionsphase gezeigt. Der Beta-Blocker-Therapie ist sie allerdings unterlegen.
Kongenitale Hämangiome.
Bei Geburt sind diese seltenen vaskulären Tumoren als ausgereifte Hämangiome sichtbar, meist relativ groß. Die proliferative Phase erfolgt in Utero und die Tumoren sind biochemisch GLUT1-negativ, sowie die infantilen Hämangiome. Die sogenannten RICH-Hämangiome verschwinden innerhalb von 12 bis 18 Monaten, wogegen NICH-Formen nicht verschwinden und später operativ oder embolisierend behandelt werden müssen. Über das Ansprechen dieser Tumoren auf Propranolol gibt es wegen der Seltenheit des Vorkommens keine Studien. Es ist anzunehmen, dass auch hier Propranolol wirkt.